ARD.
Wenn der eigene Botschafter die Gegenseite berät, wie man den eigenen Präsidenten manipulieren kann, dann sagt das alles über fehlende Loyalität dieses Botschafters aus.
Das sagt Norbert Röttgen, Außenpolitiker und Unionsfraktionsvize im Bundestag, über den amerikanischen Verhandlungsführer Steve Witkoff. Dem wird vorgeworfen, auf der Seite Russlands zu stehen.
Das kritisieren nicht nur viele Politiker in Europa, sondern auch Geflüchtete aus der Ukraine.
Außerdem hat Italien den mutmaßlich Verantwortlichen für die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream an Deutschland ausgeliefert.
Dieser Prozess könnte aber politisch äußerst heikel werden.
Und in der Ukraine melden russische Truppen Erfolge in der umkämpften Stadt Pokrowsk. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neueste Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 27. November um 16 Uhr. Seit einer knappen Woche diskutiert die Welt über den 28-Punkte-Plan, den die US-Regierung vorgelegt hat, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es gab einigen Zuspruch, aber vor allem viel Kritik. Er sei viel zu russlandfreundlich. Einige sprachen sogar von einer russischen Wunschliste.
Und inzwischen hat die Kritik an den USA und ihrem Verhandlungsteam eine neue Stufe erreicht. Jetzt geht es um die Frage, wie russlandfreundlich Steve Witkoff ist, US-Präsident Trumps Golffreund und New Yorker Immobilienunternehmer, der die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine führt. Carsten Kühntopf fasst den Fall für uns zusammen.
Einigen Republikanern fällt Steve Witkoff bereits im Frühjahr unangenehm auf, als er immer wieder Kreml-Propaganda wiederholt. So sagt Witkoff im März, er sehe den russischen Präsidenten Putin nicht als einen schlechten Kerl, sondern er möge ihn. Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache, der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr? Ähnlich klingt Witkoff in seinem Telefonat mit Juri Uschakow, Putins außenpolitischem Berater, am 14. Oktober. Laut der Abschrift versichert Witkoff, er habe tiefsten Respekt für Putin und es sei seine Überzeugung, dass Russland, so wörtlich, immer einen Friedensdeal gewollt habe. Witkoff schlägt vor, dass US-Präsident Trump und der Kreml-Chef telefonieren, noch bevor drei Tage später der ukrainische Staatschef Selenskyj im Weißen Haus erwartet wird. Dabei wäre es gut, wenn Putin Trump zur Gaza-Vereinbarung gratuliere und sage, dass er Putin Trump für einen Mann des Friedens halte. Danach, so Witkoff, werde das dann ganz gewiss ein sehr gutes Telefonat werden. Präsident Trump nimmt seinen Gesandten vor Kritik in Schutz während eines Fluges an Bord von Air Force One. Ich habe das nicht gehört, aber ich habe gehört, dass das normale Verhandlungen waren. Ich denke mal, er sagt das Gleiche auch der Ukraine, denn jede Seite muss geben und nehmen. Auf den Punkt gebracht, beriet der US-Gesandte seinen russischen Gegenpart dazu, wie sich Trump im russischen Sinne beeinflussen ließe, kurz vor einem Selenskyj-Besuch im Weißen Haus. Tatsächlich nur normale Verhandlungen? Nein, sagt Michael McFaul dem Sender NPR. McFaul diente unter Präsident Obama als Botschafter in Moskau. Von Regierungsmitgliedern wird erwartet, dass sie den eigenen Präsidenten dazu beraten, wie er mit seinem Gegenüber umgehen sollte und nicht andersrum. Ähnlich sieht das die demokratische Politikerin Bridget Brink. Sie gab im Mai ihren Job als Botschafterin in Kiew auf, aus Protest gegen Trumps Ukraine-Politik. Normal ist es, wenn Verhandlungsführer mit beiden Seiten sprechen. Aber nicht normal ist, wie Witkoff die russische Seite berät, als sei Russland hier nicht der Aggressor und nicht die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Einige Republikaner der alten Schule fordern Witkoffs Entlassung. So erklärt Don Bacon, Zitat, es ist offensichtlich, dass Witkoff voll und ganz auf der Seite der Russen steht. Man kann ihm nicht zutrauen, diese Verhandlungen zu führen. Zitat Ende. Was den pro-russischen Drall des Trump-Gesandten erklären könnte, lässt sich nur vermuten. Witkoff ist als Immobilienunternehmer zum Milliardär geworden. Wie Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, ebenfalls ein Unternehmer, dürfte er den Ukraine-Krieg vor allem als lästiges Hindernis sehen, das zu beseitigen ist, egal wie. Denn Frieden mit Russland würde aus Sicht dieser Geschäftsleute gewaltiges Potenzial freisetzen in den amerikanisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen.
Spekulationen also über die Motive für das Handeln des US-Verhandlers Steve Witkoff.
Genau darüber hat der Deutschlandfunk heute Morgen mit Norbert Röttgen gesprochen. Er ist Außenpolitiker und Unionsfraktionsvize im Bundestag. Und Röttgen hat eine klare Theorie zur Motivlage der US-Unterhändler.
Es fällt mir schwer, es zu sagen. Aber das, was das wesentliche Motiv ist, ist in 28 Punkten ja auch ausgedrückt worden. Die Absicht der Amerikaner und von Witkoff und auch der Trump-Familie, Herr Kushner war ja auch in Genf dann anwesend, ist in einem dieser 28 Punkte geklärt. Die Amerikaner wollen 100 Milliarden Euro von dem in Europa und durch Europäer eingefrorenen russischen Staatsvermögen haben für amerikanische Investitionen in der Ukraine. Und sie wollen sich in diesen 28 Punkten 50% der Gewinne aus diesen Investitionen zum Wiederaufbau der Ukraine für amerikanische Investoren garantieren lassen. Das heißt, Geld zu machen, nicht für ein Land, sondern für einzelne Personen, ist aus meiner Sicht das einzeln wichtigste Motiv, das hinter dieser Politik steht.
Also Röttgen hält nicht allzu viel von Witkoff, das hat er in dem Interview deutlich gemacht.
Ja, das kann ja jedes Kind beantworten, ist jedem Kind klar. Wenn der eigene Botschafter des Präsidenten die Gegenseite berät, wie man den eigenen Präsidenten manipulieren kann, dann sagt das alles über fehlende Loyalität dieses Botschafters aus. In Deutschland würde dieser Botschafter nicht eine weitere Minute noch im Amt sein können.
Dann stellt sich natürlich die Frage, was die ganze Sache für Europas Außen- und Sicherheitspolitik bedeutet. Und da hat Röttgen keine allzu großen Hoffnungen, dass Europa noch viel Einfluss auf die Verhandlungen nehmen kann.
Es ist jetzt schwieriger geworden, weil die Amerikaner ja jetzt bilateral mit den Ukrainern verhandeln, sie in diesen Gesprächen vermutlich erheblich unter Druck setzen und parallel in Abu Dhabi die Russen hinzuziehen. Die Europäer sind von diesem Prozess jetzt ausgeschlossen und auch nicht informiert, nach meinem Kenntnisstand jedenfalls. Also wird es schwieriger, dort Einfluss zu nehmen. Was der nächste konkrete Schritt ist, ist der 18. und 19. Dezember, da tagt der Europäische Rat. Auf dieser Sitzung des Europäischen Rates muss nun beschlossen werden, dass das eingefrorene russische Staatsvermögen in einem Umfang von 140 Milliarden Euro benutzt wird, nicht beschlagnahmt wird, aber benutzt wird als Sicherheit für einen Kredit an die Ukraine, damit die Ukraine sich verteidigen kann.
Also ein paar Möglichkeiten bleiben Europa noch, aber insgesamt werden die Verhandlungen auf Basis des amerikanischen 28-Punkte-Vorschlags hier ziemlich kritisch gesehen.
Und das nicht nur in der Politik, sondern auch bei ganz normalen Menschen. Anna-Lou Beckmann hat einige von ihnen getroffen, nämlich Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind und jetzt hier in Hamburg leben.
Juliana Brahina ist direkt nach Beginn des russischen Angriffskrieges mit ihrer kleinen Tochter, ihrer Mutter und ihrer Oma von Kiew nach Deutschland geflohen. Die junge Frau verfolgt die Nachrichten über ihre Heimat sehr genau. Von dem sogenannten US-Friedensplan hält sie nichts.
Das ist eine schwierige Situation und was macht jetzt Trump und Putin? Das ist schrecklich. Jeden Tag Russland bombardiert unsere Städte, jeden Tag tötet unsere ukrainische Kinder, Frauen, ukrainische Soldaten. Und wir können nicht das Territorium aufgeben. Ja? Und wenn jetzt dieser Krieg stoppt, dann in 2-3 Jahren geht wieder. Das ist nur Stopp für kurze Zeit, aber das ist kein Frieden.
Ihr Ehemann Dennis hört ihr nickend zu. Er kämpfte zunächst ein halbes Jahr in der Ukraine an der Front, in der Nähe von Bachmut, bis ihn die Armee wegen Nierenproblemen ausgemustert hat. Jetzt ist auch er in Hamburg und verfolgt die aktuellen Entwicklungen.
Die Ukraine verliert Sicherheit, Territorium und Zukunft. Und das ist ganze Kapitulation. Dieser Plan nur von Russland. Das ist komisch, das ist falsch. Das ist ganz narrativ von Russland.
Das Paar engagiert sich in Hamburg ehrenamtlich. Jeden Mittwoch organisieren sie Veranstaltungen im Hamburger Stadtteil St. Georg für die ukrainische Community. Dieses Mal wird gequizt. Fast 40 Ukrainer und Ukrainerinnen sind am Abend dabei. Die meisten von ihnen blicken mit Skepsis auf die derzeitigen Verhandlungen.
Also keiner in der Ukraine glaubt jetzt an diesen Frieden, weil wir wollen alle dasselbe, wir wollen einfach Frieden, aber ein gerechtes Frieden und einfach, dass wir nicht wieder in 2 Jahren angegriffen werden, weil Putin will noch eine Region von der Ukraine haben.
Ich würde mir das sehr wünschen. Ich möchte daran glauben, aber leider ist es in der Vergangenheit für uns nicht gut gelaufen. Bei früheren Friedensgesprächen und Vereinbarungen hat es letztendlich nie funktioniert. Und ich habe die Befürchtung, dass sich das wiederholen könnte.
Die Ukraine hat bereits schon sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Und wenn jetzt zu diesen Konditionen Frieden geschlossen wird, dann denke ich mir, dass nicht alle Menschen damit einverstanden werden. Das ist einfach zu bitter für diejenigen, die entweder viel oder alles verloren haben.
Das ist nicht Frieden für immer. Ja, das ist nur die Zeit, wenn wir können vorbereiten für einen neuen Krieg.
Maximal eine Atempause, das denken hier die meisten. Und sie hoffen auf noch mehr europäische Unterstützung und weniger amerikanische Einmischung. So auch Dennis und Juliana.
Das ist keine Hilfe jetzt. Ja, wir brauchen mehr Waffen, mehr Unterstützung. Und nur das können wir das natürlich gewinnen. Ukraine jetzt steht auf Grenze Russland und Europa. Wenn Ukraine jetzt hat keinen Gewinn, dann Russland kommt weiter. Russland kommt in Europa. Ja, das und das stimmt. Ganze Welt muss das verstehen.
Deswegen gelte, sie wünscht sich für die Ukraine Frieden, aber nicht um jeden Preis.
Die Verhandlungen über einen möglichen Frieden sollen trotz allem weitergehen. Nächste Woche soll eine US-Delegation nach Russland reisen.
Das hat der russische Präsident Putin heute bestätigt. Demnach sollen unter anderem seine Berater Wladimir Medinsky und Juri Uschakow an den Gesprächen teilnehmen. Auf US-Seite soll Steve Witkoff die Verhandlungen führen.
Und dann gab es heute noch die Meldung, dass der mutmaßliche Drahtzieher des Anschlags auf die Nord Stream Pipelines nach Deutschland ausgeliefert wurde. Der 49-jährige Ukrainer saß bisher in Italien in Untersuchungshaft, ist heute aber an die deutsche Polizei überstellt worden.
Jetzt wird ihm voraussichtlich in Hamburg der Prozess gemacht. Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg fasst zusammen, was genau ihm vorgeworfen wird.
Ja, die deutschen Ermittler sind überzeugt, dass Seri K. der Anführer des Sprengkommandos gewesen ist, das den Sprengstoff an die Pipelines in der Ostsee herangeführt hat, ihn dort befestigt hat, also die Pipelines gesprengt hat. Und zwar unter Zuhilfenahme eines Segelbootes, um auch sich als Urlauber zu tarnen, soll das passiert sein. Dieses Segelschiff Andromeda soll von Rostock aus in See gestochen sein, dann in Rügen Station gemacht haben und dann eben wochenlang da auf der Ostsee herumgeschippert sein, um dann eben schlussendlich den Sprengstoff an den Pipelines zu befestigen. Das Ganze eben mit einer Crew von zunächst 6 und dann 7 Personen, professionelle Taucher darunter. Und Seri K. soll eben einer der Taucher und nach Überzeugung der Ermittler der Anführer dieses Teams gewesen sein. Und er hat an Bord dieses Schiffes DNA-Spuren, Fingerabdrücke und Spuren des Sprengstoffs gefunden und das half natürlich bei der Rekonstruktion.
Der Beschuldigte beteuert, dass er unschuldig ist und dass er zum Zeitpunkt des Sprengstoffanschlags auf die Gasleitungen Soldat der ukrainischen Armee gewesen sei. Was bedeutet das für den Fall?
Das würde erstmal bedeuten, dass die deutsche Justiz ihn nur wegen Kriegsverbrechen belangen könnte. Darum geht es in dem Fall aber nicht. Und das macht das ganze Verfahren politisch ziemlich heikel, sagt Michael Götschenberg.
Also der ganze Vorgang ist politisch extrem heikel und ich würde sagen, dass das politisch heikelste Ermittlungsverfahren, das die Bundesanwaltschaft nach meiner Erinnerung bisher gehabt hat, weil es nämlich natürlich auch darum geht, dass wir die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland militärisch und finanziell unterstützen. Und wenn es nun tatsächlich sich bewahrheiten würde, dass ein ukrainisches Kommando die Nord Stream Pipelines gesprengt hätte und damit einen Anschlag auf eine wichtige kritische Infrastruktur für die deutsche Energieversorgung verübt hätte, dann ist das natürlich der Öffentlichkeit auch nur schwer zu vermitteln. Das weiß man auch im Kanzleramt. Ich bin der Überzeugung, dass man sich entschieden hat, weil wir ein Rechtsstaat sind, dieses Ermittlungsverfahren konsequent zu Ende zu bringen. Auf der anderen Seite aber politisch der Überzeugung ist, dass die Unterstützung der Ukraine gegen Russland nötig, richtig und notwendig ist und dementsprechend auch weitergeführt werden soll, unabhängig davon, was bei diesen Ermittlungen herauskommt.
Dann lass uns noch über den Kriegsverlauf in der Ukraine sprechen. Da sind Russlands Truppen nach eigenen Angaben weiter auf dem Vormarsch.
Und zwar sind sie nach russischen Angaben in der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk weiter vorgerückt. Die ukrainische Armee erklärt dagegen, sie habe gestern 57 russische Angriffe auf Pokrowsk abgewehrt und man sei dabei, russische Einheiten in der Stadt zu zerschlagen. Beide Angaben lassen sich wie immer nicht unabhängig überprüfen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.